Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem Kanal. Auch diese Woche wollen wir wieder über IT-Sicherheit sprechen, aber nicht so sehr von technischer Seite, sondern von juristischer Seite aus. Und deswegen bin ich ganz besonders froh, dass mein lieber juristischer Kollege sich ein juristisches Buch angeschaut hat, um uns heute darüber zu referieren, was er denn davon so hält. Und dazu begrüße ich meinen lieben Kollegen mal ganz freundlich, wie immer an dieser Stelle. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, danke gut. Dir wird es gleich sogar noch besser gehen, denke ich, als es dir eh schon geht.
Ja.
Weil in dem Buch, was wir uns angucken, ist sogar ein bisschen Technik mit drin. Also nicht nur juristisch, sondern auch technisch. Wir haben wieder ein Rezensionsexemplar bekommen, dankenswerterweise. Keinerlei Einflussnahme von nix und niemandem und wollen auch nichts verkaufen, sondern nur ein Buch vorstellen, was aus unserer Sicht sich lohnt vorzustellen.
Genau, und dazu schalten wir mal um auf meinen Bildschirm und dann schauen wir uns mal den Titel und den Untertitel an. Der Titel des Buches trägt den Namen Risikobasierte Regulierung der IT-Sicherheit von Produkten und es gibt einen Untertitel und dort steht eine Untersuchung am Beispiel von Smart Home Geräten. Der Autor ist Maximilian Leicht. Das Werk kostet 98 Euro. Das Ganze gibt es auch als E-Book. Ehrlich gesagt habe ich vorhin vergessen nachzugucken, was es als E-Book kostet. Das machen wir jetzt gemeinsam. Als E-Book kostet das Werk 82,99 Euro. Ist also ein bisschen günstiger als gedrucktes Buch. Es gibt leider kein Bundle, wo man E-Book und gedrucktes Buch zu einem gemeinsamen rabattierten Preis bekommt. Man muss es quasi zweimal kaufen. Das Buch ist erschienen, weil es im Grunde genommen die abgedruckte Dissertation von Maximilian Leicht ist. Das werden wir auch gleich uns noch anschauen. Das wird man auch so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle merken. Aber zuerst einmal die Frage von mir. Naja, eine Untersuchung am Beispiel von Smart Home Geräten. Das hört sich jetzt schon recht praxisnah an einem Praxisbeispiel das Ganze durchzudeklinieren. Ist das so praxisnah oder versucht man mir hier geschickt durch Marketingmaßnahmen ein Buch schmackhaft zu machen, was am Ende des Tages doch wieder nur reine, trockene, langweilige juristische Literatur ist?
Nee, an einigen Stellen ist schon der Praxisbezug da. Also es ist nach wie vor natürlich eine Doktorarbeit. In der Hinsicht dann ein wissenschaftlich fundiertes Werk, aber interdisziplinär, sodass wir natürlich primär juristische Inhalte haben und Ausführungen haben natürlich, aber auch immer mit dem technischen Background und den technischen Referenzen. Also ich nehme mal ein Beispiel. Ja, Smart Home Geräte, hier wurde als Beispiel dann mal ein smarter Fernseher aufgeführt. Mhm. Nicht der vielbesungene smarte Kühlschrank, sondern ein smarter Fernseher.
Den gibt es auch, ja.
Dann die Fragestellungen, was sind denn für Sicherheitsprobleme bei einem Smart TV zum Beispiel? Und dann wird nicht ganz nebulös gesagt, ja, da könnte jemand reinhacken und wie auch immer, sondern wird ganz klar auf die Technologien abgestellt und die auch benannt und kurz beschrieben und gesagt, wo da die einzelnen Problemstellungen konkret bei einem Smart TV herrschen können. Also du hast schon konkrete Hineinreichungen in die Praxis und Bezüge aus der Praxis und auch technische Geschichten, aber ganz primär kriegst du einfach eine juristische Doktorarbeit. Da ist ganz klar der Fokus drauf. Ja, aber diese Doktorarbeit, das sieht man auch schon am Titel, ne, risikobasierte Regulierung der IT-Sicherheit von Produkten. Das heißt, da ist notwendigerweise auch ein bisschen Technik mit drin und das ist auch direkt von Anfang an klargestellt, man kann das Ganze nicht in der Tiefe sich anschauen und bearbeiten und dabei die Technik ausklammern. Das funktioniert nicht und das wurde hier gemacht. Die Technik war ein bisschen mit dabei, aber eben primär juristische Ausführungen, ganz klar. Aber eben nicht nur aus Blick der DSGVO zum Beispiel, sondern man hat sich hier den anderen Ansatz gewählt und hat gesagt, was muss ich denn für Sicherheitsmaßnahmen machen, wenn ich datenschutzkonform sein will, sondern eher eben wirklich ein Blick aus der Praxis, wenn ich jetzt ein bestimmtes Produkt habe, wie ein Smart TV zum Beispiel, was muss ich denn dann tun, um mit diesem Gerät dann IT-sicher zu sein, nicht nur auf einer technischen Ebene, sondern auch auf einer Compliance-Ebene. Also welche Vorgaben muss ich erfüllen, damit ich mit meinem Smart TV hier auf den Markt kommen kann. Und dann, der nicht nach 5 Minuten schon gehackt und zerstört wurde sozusagen und missbraucht wurde, sondern was muss ich da tun nach deutscher und maßgeblich nach europäischer Rechtslage? Und dann haben wir, das wird wenig überraschen, natürlich die Datenschutzgrundverordnung mit dabei. Dann haben wir aber auch sowas wie den Cyber Resilience Act, die NIS-2-Regelung, die möglicherweise eine Rolle spielt. Dann aber auch das Geschäftsgeheimnisgesetz und das Telekommunikation, digitale Dienste, Datenschutzgesetz. Und diese Doktorarbeit versucht, dieses ganze Konglomerat an verschiedensten Regelungen eben zusammenzubringen und eine Methodik zu entwickeln, wie man dann mit seinen Produkten, zum Beispiel einem Smart TV, Compliance herstellen kann. Also so eine Art Legal Mapping, ja, dass man sich anguckt, welche Anforderungen stellt die DSGVO, welche Anforderungen stellt der Cyber Resilience Act und so weiter, und das Ganze mal nebeneinander und übereinander zu legen und daraus Ableitungen herzustellen und zu sagen, so, unterm Strich haben wir folgende Methodik, nach der du vorgehen kannst, um dann compliant zu sein mit deinem Gerät, mit den, zumindest mit den allerwichtigsten Vorschriften, die dann dabei eine Rolle spielen.
Ja, Smart TV ist natürlich aus vielen Gründen eine sehr, sehr spannende Angelegenheit, weil wir als Fernsehzuschauer mit einem Smartphone gegebenenfalls mehr beobachtet werden, als viele das möglicherweise wissen. Insbesondere, wenn diese Geräte hinten eine Ethernet-Schnittstelle haben oder mit einem WLAN verbunden sind, dann ist die Überwachung dessen, was ich da schaue, schon sehr, sehr frappierend. Und zum Teil wird ja auch schon Werbung entsprechend so eingeblendet, dass sie quasi auf mich als Zuschauer passt. Das heißt, unterschiedliche Zuschauer bekommen unterschiedliche Werbung und sowas. Also datenschutzrechtlich ist das natürlich schon eine spannende Sache. Und da wird auch, der eine oder andere würde sagen, durchaus Schabernack mitgetrieben von Seiten der Hersteller.
Und da hört es ja nicht auf, ne? Du hast ja bei vielen Smart-TVs auch eine eingebaute Kamera mit Gestensteuerung oder mit Sprachsteuerung oder ein Mikrofon eingebaut.
Sprachsteuerung. Genau. Anbindung an Alexa, an eigene Systeme, also Überwachungssysteme, die da wirklich sehr enorm sind. Und natürlich dann auch, wie du es schon richtig gesagt hast, natürlich auch das Problem der IT-Sicherheit. Ich will ja nicht, dass der Hacker da drauf kommt.
Ja.
Und dann, also der Hersteller möglicherweise mich beobachtet, das ist ja schon schlimm genug, ohne dass ich das vielleicht weiß oder ohne dass ich das vielleicht merke, weil ich mir die Datenschutzerklärung auf dem Bildschirm, die 78 Seiten lang ist, natürlich nicht durchgelesen hat. Und wenn dann der Hacker noch draufkommt, ist natürlich nochmal eine andere Sache. Und für das Unternehmen ist es natürlich auch spannend. Ne? Was passiert denn, wenn jetzt der Hacker da draufkommt und der 7 Jahre alte Fernseher vom Hersteller XY irgendwie 100.000 Mal in europäischen Haushalten hängt?
Ja.
Will man vielleicht nicht unterschrieben haben, dass alles in Ordnung ist?
Das stimmt. Also ich halte es mal in die Kamera, das Buch, ne, wenn man es auch mal gesehen hat. Auf Seite 3 kriegt man quasi die zentrale Frage, die das Buch dann beantworten will, nämlich welche rechtlichen Anforderungen an technischen Maßnahmen der IT-Sicherheit für Produkte des Internet of Things, IoT-Geräte, ergeben sich nach der aktuellen Rechtslage und wie lassen sich diese zu implementierenden Maßnahmen konkretisieren? Das ist im Grunde genau das, was der Autor macht. Legt quasi die verschiedenen rechtlichen Anforderungen nebeneinander und dann auch irgendwann übereinander und entwickelt daraus quasi ein Schema, um Anbietern von Smart-Home-Geräten zum Beispiel eben zu sagen, so, hier hast du so eine Art Prüfschema, ja, ich will es gar nicht Checkliste nennen, das wäre zu wenig, sondern so eine Art Prüfschema, nachdem du deine Compliance Anforderungen ausrichten muss, weil bestimmte Dinge, die die DSGVO vorgibt, die der Cyber Resilience Act vorgibt, etc., die überschneiden sich schlichtweg. Manchmal unterscheiden sie sich auch fundamental, aber viele Dinge überschneiden sich, sodass sich Synergieeffekte ergeben. Und die arbeitet der Autor hier heraus. Wie gesagt, immer auch mit dem Blick auf konkrete technische Maßnahmen, die sich dann daraus ergeben können. Und was ich sehr gut finde, wir haben hier halt eine Doktorarbeit. Das heißt, ich persönlich habe jetzt im Grunde hier diese, was sind das, 200 Seiten, nee, knapp 300 Seiten Fließtext erwartet, aber es sind zwischendurch auch ein paar Abbildungen und Tabellen und so weiter, was das Ganze ein bisschen auflockert und besser erfassbar macht. Und im Grunde bietet er hier 3 Ansätze, so Verknüpfung von gesetzlichen Schutzzielen und Verknüpfung durch gemeinsame Anforderungskataloge der unterschiedlichen Gesetze Und letztendlich auch, was ich sehr spannend finde für die Praxis, eine Verknüpfung durch eine gemeinsame Risiko- und Datenschutzfolgenabschätzung. Ja, also wenn man das aus dem Datenschutzbereich kennt, dass man in bestimmten Fällen eben eine Datenschutzfolgenabschätzung machen muss, dann wird das Ganze natürlich umso komplexer, je mehr Anforderungen ich damit reinlege. Wenn ich nicht nur die DSGVO nehme, sondern eben auch zum Beispiel den Cyber Resilience Act mit reinnehme, das TDDDDG oder eben auch das Geschäftsgeheimnisgesetz. Mhm. Man wird sich aber wundern, jedenfalls ging das mir bei der Lektüre dieses Buches so, dass man feststellt, dass es doch viel mehr Gemeinsamkeiten dieser ganz unterschiedlichen Rechtsakte gibt, als man so denkt am Anfang. Mhm. Sodass sich dieser Blick und das Übereinanderlegen und das Erstellen eines gemeinsamen Prüfschemas einfach auszahlt und man nachher wirklich ein sehr für die Praxis auch gut nutzbaren Mehrwert des Ganzen hat. Also das ist nicht nur für die Wissenschaftler und für die Juristen unter uns, die es wissenschaftlich betrachten wollen, interessant, sondern durchaus auch eine gute Praxisrelevanz hier, wie ich finde. Und sind wir mal ehrlich, wenn wir als DSB irgendwo tätig sind, dann haben wir in den meisten Fällen einfach Fragestellungen, wo nicht nur die DSGVO zum Tragen kommt, sondern auch noch andere Dinge mit in Bezug genommen werden. Ja, sei es der Data Act, sei es das Wettbewerbsrecht, sei es eben hier das TTDDG und so weiter. Also ich kann das ja sowieso meistens nicht isoliert betrachten. Mhm. Und ein weiterer Punkt, der mir hier noch sehr gut gefallen hat, der mich schon beim Titel sehr angesprochen hat, die risikobasierte Regulierung. Ja, unser Kanal heißt ja nicht umsonst der risikobasierte Ansatz. Den finden wir ja nicht nur in der Datenschutzgrundverordnung, ja, überraschenderweise, sondern auch im Cyber Resilience Act, in NIS 2 etc. etc. Und auch das arbeitet der Autor hier sehr gut raus. Und wenn ich das weiß, dass keins dieser Compliance-Anforderungen letztendlich hundertprozentige Sicherheit erfordert, sondern eben nur angemessenes Sicherheitsniveau auf Grundlage einer risikobasierten Regelung und ich eine gemeinsame Basis für eine Risikoabwägung und Einschätzung finde, dann kann ich sowas sehr gut meistern. Ja, und das hilft mir auch im Datenschutz und auch bei der Informationssicherheit und auch bei der IT-Sicherheit von diversen Smart-Home-Produkten und anderen Produkten natürlich.
Ja, wunderbar. Vielen Dank nochmal für die Einordnung. Ne? Also risikobasiert, deswegen heißt unser Kanal halt so, aber weil wir das natürlich auch häufig im Alltag erleben, ne? Dass genau diese Sache eigentlich ausdiskutiert werden muss. Ne? Datenschutz ist die eine Seite, ist das eine Recht, aber ein Unternehmen hat natürlich auch ganz banal gesagt, Recht, Umsätze und Gewinne zu erzielen. Ne? Und dann muss das eben in eine vernünftige Abwägung alles gemacht werden. Und wenn man immer nur auf der sicheren Seite unterwegs ist, dann freut das vielleicht den einen oder anderen Anwalt oder Juristen, der einen irgendwie mahnt, aber damit wird man vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, Marktführer wird man mit so einem Ansatz vielleicht auch nicht. Da muss man halt irgendwie sich überlegen, wie man da die vernünftige Risikobewertung macht. Oder Innovationsführer, wollen wir mal gar nicht Marktführer nennen, sondern Innovationsführer wird man damit vielleicht dann auch nicht. Und deswegen gibt es halt einen vernünftigen Ausgleich. Und gerade bei so einem Thema wie Smart Homes oder Smart Home Geräten ist das Thema natürlich substanziell. Da braucht es einen vernünftigen Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Interessen.
Ja, also als Zielgruppe sehe ich vielleicht auch den Datenschutzbeauftragten hier, den handelsüblichen, aber natürlich auch Juristinnen und Juristen, die in dem Bereich IT-Sicherheit beraten, sehr wohl, aber eben auch vielleicht den einen oder anderen Inhouse-Juristen bei einem mittelständischen oder größeren Unternehmen, die, ich sag mal so, vergleichbare Produkte anbieten. Ja, es muss ja nicht unbedingt das Smart-Home-Gerät sein, kann ja auch eine vernetzte Produktionsmaschine sein. Genau. Da stellen sich die gleichen oder ganz ähnliche Problematiken. Und es ist wieder ein gutes Beispiel einer Doktorarbeit, die auch ein wirklich großen Praxismehrwert bietet. Hm.
Gut.
Punkt.
Perfekte Worte. Damit enden wir dann hier. Außer, dass wir uns noch bei dem lieben Michael bedanken, dass er sich dieses Werk so intensiv angeschaut hat. Wir bedanken uns bei euch da draußen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und verbleiben dann mit den allerbesten Grüßen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.
Ciao.